The Gatekeeper. Inside Risk and Consequence. Der neue Podcast über Führungskultur und Wirtschaftskriminalität.
Also ich glaube, die heiligste Pflicht des Verwaltungsrates ist, den richtigen CEO zu haben. Am Anfang meiner Karriere hatte ich irgendwie das Gefühl, dass in gewissen Verwaltungsräten die Meinung herrschte, je mehr CEOs wir drin haben, desto besser ist der VR. Das ist mit Verlaub gesagt einfach Quatsch.
Also es nochmal festzuhalten, der Rolf hat sowohl das erste IPO gemacht, als auch UBS und Novartis Fusion. Das sind doch schon große Meilensteine. Und jetzt auch die letzte UBS Fusion auch gleich nochmal.
Man muss Lösungen unter Zeitdruck finden. Und die Lösung kommt dann vielleicht von ganz unerwarteter Seite. Gut, das neueste Beispiel ist natürlich Credit Suisse. Ich kann mich auch gut erinnern, wie ein Vertreter der UBS zu mir kam und sagt, Vater, jetzt werde doch mal ein bisschen kreativ. Stell dir doch vor, es wird einfach das Gesetz geändert. Das war natürlich die Lösung, ja.
Willkommen zur fünften Episode des Gatekeeper-Podcasts. Heute mit dem Titel Rolf Watter. Ein Gespräch mit einer Koryphäe über Macht, Verantwortung, Entscheidungen im Verwaltungsrat und den Weg dorthin. Wir haben heute die Ehre, Rolf Watter als Interviewpartner begrüßen zu dürfen. Rolf Watter ist einer der profiliertesten Wirtschaftsanwälte der Schweiz, langjähriger Partner bei Bär und Karrer und eine prägende Persönlichkeit in der schweizerischen Corporate Governance Landschaft. Man kann es wohl schlicht nicht anders sagen, eine echte Koryphäe in seinem Feld. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit war er jahrelang in zahlreichen Verwaltungsräten tätig und bringt damit eine seltene Kombination aus strategischer, rechtlicher und unternehmerischer Perspektive ein. In dieser Episode sprechen wir mit Rolf über die tatsächliche Funktionsweise von Verwaltungsräten, ihre Rolle in Krisensituationen und bei großen Transaktionen, über Entscheidungsdynamiken unter Druck sowie über Verantwortung, Governance und immer wieder auch über seinen persönlichen Werdegang und die Frage, wie man eine solche Rolle überhaupt erreicht. Mein Name ist Max Speckert, ich bin Schriftleiter der Gatekeeper-Zeitschrift und Anwalt bei Bär und Karrer und ich darf heute zusammen mit Joel Fischer, Herausgeber des Gatekeepers und Leiter der Investigation and Compliance Practice bei Bär und Karrer, das Interview mit Rolf Watter führen. Rolf, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf, ja.
Rolf, fangen wir mal ganz am Anfang an. Wer ist Rolf Watter als Mensch und wie wurdest du zu dem, was du heute bist?
Okay, also was bin ich? Ich bin heute 68 Jahre alt, habe zwei Kinder, natürlich erwachsene Kinder selbstverständlich, bin nicht mehr volltätig, aber annähernd voll noch, versuche so langsam einen Übergang in eine etwas relaxtere Lebensgestaltung zu finden, wo man auch Hobbys pflegen kann. Bin verheiratet, das dritte Mal, und ja, genieße aber eigentlich immer noch die Juristerei sehr stark.
Und wie ist dein Weg gegangen, oder? Wie hast du die ersten großen Mandate, also ich glaube, es gibt kaum eine wichtige Transaktion, die du nicht gemacht hast. Wie ist dein Weg verlaufen?
Also vielleicht muss man einleitend sagen, dass das viel Glück dabei war, weil es ist mehr oder weniger im Moment, als ich zu arbeiten begann, ist eine ja fast neue Welle im Rechtsbereich ins Rollen gekommen, nämlich das, was sie heute M&A nennen. Das hat es vorher fast gar nicht gegeben. Mein Einstieg in diese Welt war etwas speziell. Ich habe an der Uni Zürich studiert, habe dann das Anwaltsdiplom gemacht, Substitutenzeit einmal in einer Kanzlei, die hieß Florie Brenkli. Der Markt, das darf ich vielleicht noch kurz hier einflechten, war damals völlig intransparent. Das weiß man heute nicht mehr, wenn man als junger Anwalt oder als Abgänger der Universität einen Job sucht. Man hat damals ein physisches Telefonbuch in die Hand genommen und der Rechtsanwälte geschaut und ich habe mir vorgestellt, dass die Kanzlei, die da mehr als fünfmal vorkommt in diesen 3, 4, 5 Seiten im Telefonbuch, dass das wahrscheinlich eine größere Kanzlei sein. Das war die einzige Art, das zu machen. Und es gab, außer man hätte jetzt im bekannten Kreis Anwälte gehabt, was in meinem Fall nicht so war, keine andere Wahl. Ich bin dann auf Florie Brenkli gekommen. Die waren tatsächlich in jenem Moment eher bei den größeren Kanzleien hatte mich, kann mich noch gut erinnern, auch bei Niederkraft und Freie vorgestellt, weil Peter Forstmoser, der in meiner akademischen Ausbildung eine große Rolle spielte, dort tätig war, habe mich dann aber für Froriep entschieden, Substitutenzeit gemacht und dann Anwalt. Ich habe dann, und jetzt kommt die Brücke retour ins M&A, wollte einen LLM machen in den USA und wollte mir den auch irgendwie finanzieren können selbst. Es gab damals noch Stipendien des Nationalfonds. Ich habe dann mich beworben mit der Aussage, ich würde eine Habilitation schreiben, noch ohne Themenangaben. Habe dann Support bei Peter Forstmoser gesucht und er hat gesagt, er würde den Support geben, aber nur, wenn ich wirklich was schreiben würde. Wir hatten dann damals so die erste M&A-Transaktion, eine interessante Übung, wo man aber auch gemerkt hat, dass es literaturmäßig auch im Sinn von, was weiß ich so, Vorlagen überhaupt nichts gab. Das hat mir dann die Idee gegeben, dass, weil es nichts gab, dass wahrscheinlich eine Habilitation in diesem Bereich interessant wäre und auch nicht Tausende von Büchern verarbeiten müsste. Das konnte ich dann so umsetzen, habe die Habilitation über Unternehmenskäufe parallel zum LLM-Studium gemacht, kam zurück, bin noch ein Jahr bei Frohe Brenkli geblieben und dann habe ich zu Bären Karr gewechselt. Und dort war, wie soll ich sagen, der Fundus an ersten M&A-Transaktionen etwas grösser als bei Frohe Brenkli. Ich konnte auch da und dort publizieren in diesem Bereich, da und dort sonst auftreten und so hat sich das langsam entwickelt. Die erste große Transaktion war die Clariant. Die Clariant war letztlich der Chemieteil damals von Sando, der wurde an die Börse gebracht von der Sando. Es war ein IPO, niemand wusste wirklich, was ein IPO war in dieser Zeit. Ich kann mich noch gut erinnern, dass dann englische Investmentbankers, Warburg war damals ein grosser Name, mit dabei waren. Und durch ein Stage, das ich machen konnte, vermittelt durch Bären Karr in Genf bei einer Wertpapierfirma, habe ich zwei, drei Leute gekannt. Diese Firma, bei der ich den Stage machen konnte, wurde von Warburg gekauft. Warburg wurde kurz darauf vom Bankverein gekauft. Und der Bankverein erhielt das Mandat, Clariant an die Börse zu bringen. Und dann haben sich die im Umfeld umgehört, wer da irgendjemand kennt, der irgendwie wissen könnte, wie das gehen würde. Und dann habe ich gewisse Vorschusslorbeeren erhalten und konnte das dann selbst machen. Das war eigentlich der Einstieg. Sonder war sehr happy. Sonder hat dann irgendwie gute zwei Jahre später selbst Fusionsverhandlungen mit Ziba Geigi aufgenommen zu Novartis. Das konnte ich dann wieder für die Sonder machen. Dort hat die Arbeit auch gefallen. Wieder 3-4 Jahre später kam der Bankverein, Bankgesellschaft als Fusion, das auch wieder. Und ja, das hat dann sozusagen den Namen etabliert und das ist vielleicht auch noch etwas, das man wissen muss. Es war in der Zeit noch praktisch intransparent, wer was machte. Aber in dieser M&A-Welt kam dann relativ schnell, man wusste, wer was machte. Und es hat dann eben erlaubt, mit der Aussage, man hätte Erfahrung, hat man das nächste Mandat wieder gekriegt.
Also es nochmal festzuhalten, oder Rolf hat sowohl das erste IPO gemacht, als auch UBS und Novartis-Fusion. Das sind doch schon große Meilensteine. Und jetzt auch die letzte UBS-Fusion auch gleich nochmal. Ja, du warst aufgrund sicher deiner Erfahrung auch in verschiedenen High-Stakes-Mandaten, warst auch viele Jahre als Verwaltungsrat tätig. Wenn du an eine besonders prägende Situation denkst, sei es eine Krise, eine große Transaktion, eine strategische Entscheidung, was kommt dir da spontan in den Sinn? Was könnte man daraus lernen?
Also spontan kommt mir natürlich eher das Positive oder die guten Sachen in den Sinn als die Negativen. Ich beginne ganz kurz mit dem Positiven. Aus meiner Sicht, da bin ich stolz drauf, weil irgendwann, ich war Präsident der Postfinanz für gut 10 Jahre, kam ein Geschäftsleitungsmitglied und hat gesagt, er hätte da mehr oder weniger als Start-up mit Kollegen in der Freizeit eine Zahlungs-App entwickelt. Das war dann Twint später. Ob wir das unterstützen würden, ob wir vielleicht sogar eine Art Finanzierung eines Start-ups uns vorstellen könnten. das konnte ich dann insoweit, also erstens habe ich es mir natürlich angeschaut, ich war immer begeistert von diesen Möglichkeiten, habe dann im Abklären intern, die PostFinance ist ja eine Tochter der Post, schnell herausgefunden, dass wenn ich das als Start-up aufziehe mit vielleicht noch Beteiligungen derjenigen, die das geschaffen haben, dass das unüberwindbare Hürden sein könnten. Ich habe da aber mehr oder weniger im Alleingang mit dem CEO zusammen, aber unter Auslassung gewisser Hierarchien oben im Postkonzern entschieden, das machen wir einfach. Das muss drin liegen mit den Ausgabekompetenzen, die wir hatten. Es hat am Anfang niemand so recht geglaubt. Wer mal Zeit hat, möge zurückschauen in den Inside-Paradeplatz, als der Wind auf den Markt kam, was da die Kommentare waren. Aber ich bin eigentlich stolz, dass wir das gemacht haben. Wir haben es so positioniert und uns auch strategisch so vorgestellt, dass wenn wir in der Schweiz nichts machen, einfach alles Apple Pay sein würde über die Zeit. Und ich glaube, das ist ein sehr positive Erinnerung. Dann ist aber, du hast ja nach prägend gefragt. Prägend ist, sind natürlich typischerweise eher die schwierigen Sachen, wo es vielleicht hart auf hart ging oder wo man sich viel überlegen musste, wo gewisse Leute vielleicht auch sehr zurückhaltend wurden, irgendetwas zu machen. Die erste große Krise, an die mich erinnern kann, ist, ich kam relativ jung in den Verwaltungsrat der Zürich. Das war ehrenvoll. Man meinte, die Zürich Versicherung sei ein Felsen in der Brandung. Das war sie zu einem rechten Teil auch, aber sie hat in der Internet-Bubble-Zeit, also so frühe 2000er Jahre, sehr riskante Investitionen getätigt. Sie war eigentlich mehr eine Art Hedgefonds als eine Versicherung. Und das Ganze ist geplatzt. Und wenige Monate nach meinem Beginn, als ich mich immer noch so versuchte, ein bisschen einzuleben als VR, ist die Krise wirklich sehr intensiv losgebrochen. Und die Krise war, so wie man sich heute sich gar nicht mehr erinnert, vielleicht auch zu Recht nicht mehr erinnert. Die Zürich hatte einen fantastischen Turnaround geschafft später. Aber das war eine Zeit, wo man relativ neu am Konkurs war. Man hat eine Kapitalerhöhung machen müssen, bei der die Aktienzahl, glaube ich, irgendwie mal 3 war im Vergleich zu vorher. Als ich in den VR kam, war der Kurs weit über 1'000 Franken, als wir die Kapitalerhöhung machten, irgendwie noch bei 50 oder so ähnlich. Das war eine dramatische Zeit. Für alle Involvierten natürlich. Es hat auch schwierige Zeiten in anderen Mandaten gehabt. Sulzer Medica kommt da in den Sinn. Sulzer Medica, also Produktion von Hüftimplantaten, die erfolgreich waren als Produkt, auch sehr geschätzt von Ärzten, die diese Implantate eingesetzt haben. Die Produktion fand im Wesentlichen in Winterthur auf der einen Seite statt und in den USA auf der anderen. Man hat in den USA Reinigungsvorgänge aus Kostengründen unterdrückt und das führte dazu, dass diese Implantate nicht klinisch sauber waren, wenn sie eingesetzt wurden. Das hat zu riesigen Problemen geführt. Class Actions, auch annähernd zum Konkurs der Gesellschaft, zu Auseinandersetzungen mit Sulzer. Sulzer war damals der 75-prozentige Aktionär der Medica. Ich war zuerst nur Anwalt und bin dann in den Verwaltungsrat dort nachgerückt. Das war auch so eine, also Nahtoderfahrung ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber es war auch eben sehr, sehr nahe daran, dass die Gesellschaft nicht überlebt hätte. Sie hat am Schluss überlebt. Man hat eine, glaube ich, sehr gute Vereinbarung mit den Klägeranwälten gefunden. Das war für sich eine interessante und sicher ungewöhnliche Geschichte. Aber man musste dann, nachdem alles durchstanden war, die Klagen in dem Sinn verglichen, erkennen, dass die finanzielle Kapazität nicht ausreichte, um Sulzer Medica in den ersten drei Wettbewerben weltweit zu halten. Man war vielleicht dann noch Nummer 5 oder 6 nachher. Und der Schluss war dann, man muss letztlich sich anlehnen an einen anderen grossen Medtech-Hersteller. Also das war sicher auch etwas.
Vielleicht noch dazu, wenn du dich erinnerst, wir haben mal eine Publikation gemeinsam geschrieben. Und da ging es ja unter anderem auch, an welchen Leitfaden sich der Verwaltungsrat quasi halten soll. Und ein Thema davon war ja dann quasi, was ist mit Recht und Moral und was ist auch mit, wie sich das rechnet. Und in diesem Zusammenhang haben wir die Geschichte vom Ford Pinto angeschaut. Der Ford Pinto war ein spezielles Modell, wo das Problem da war, dass der Tank an einer ungünstigen Stelle war. Und das hat dazu geführt, dass wenn er in einen dummen Auffahrunfall hatte, dass der explodiert ist und dass dann alle leider verbrannt sind. Und dieses Problem hat Ford effektiv erkannt, hat dann aber die Rechnung gemacht und gesagt, okay, wenn wir jetzt alle Ford Pinto zurückrufen, kostet das $12 pro Ford und das bei allen ist das sehr viel. Und wenn jetzt ein Unfall gibt, dann kostet es viel mehr, aber es gibt nicht so viele Unfälle. Und haben sie das so durchgerechnet und gesagt, nein, wir rufen den nicht zurück, oder? Und haben eigentlich quasi mathematisch die Entscheidung gefällt, aber hat natürlich gewisse ethische Probleme gehabt und hat dann auch einen riesen, es war einer der ersten Punitive Damage Fälle, weil eben die in den USA genau nicht wollten, dass man sagt, hey, wenn es euch rechnet, dann gefährdet ihr einfach Menschenleben. Und die haben dann eine riesen Buße gezahlt und habt sogar ein Strafverfahren gehabt. Wie würdest du das einschätzen, quasi die rationale Logik versus Ethik und Moral im Verwaltungsrat, dieses Spannungsfeld?
Also in dem Fall war es so, einfach um das, wie soll ich sagen, teilweise abzugrenzen, aber eben auch aufnehmen, was du gerade gesagt hast von Ford Pinto. Der Entscheid, einen Reinigungsvorgang innerhalb der Produktion dieser Implantate zu unterdrücken, der war rein kostengetrieben, aber ich habe keinen Anlass zu glauben, dass irgendjemand gesagt hat, dann riskieren wir halt ein bisschen mehr betreffende Produkte. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das in einem Medtech-Unternehmen bewusst gemacht würde. Es war dann auch so, dass man sich als Gesellschaft, dann war ich dann dabei und im Verwaltungsrat, sehr klar war, dass da wirklich viele Sachen sehr schief gelaufen sind. Und das hat dann selbstverständlich geholfen oder auch war ein großer Treiber, dass man so schnell wie möglich eine Einigung mit den Klägern suchte. Hat man zu viel bezahlt? Eventuell hat man am Schluss zu viel bezahlt. Aber ich glaube, das länger durchzuziehen mit dem Wissen im Verwaltungsrat, dass das letztlich wirklich ein Fehler passiert ist, das war nicht möglich. Und ehrlich gesagt, glaube ich, wäre ethisch auch nicht vertretbar gewesen.
Aus diesen Krisensituationen, was für Lehren hast du daraus gezogen? Das sind ja Extremsituationen. Man lehrt ja meistens nicht bei Sonnenschein, sondern eher bei Regen.
Ja.
Was konntest du da, was würdest du quasi für Schlüsse daraus ziehen?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man im Verwaltungsrat oder überhaupt in den entscheidenden Gremien, das Management ist dann natürlich im Wesentlichen dabei, es sind auch externe Berater dabei, dass man ein Verhältnis untereinander aufbaut, wo man einander trauen kann. Das heißt nicht, dass man immer gleicher Meinung sein muss, überhaupt nicht, aber dass man konträre Meinungen oder abweichende Meinungen zur Kenntnis nimmt, durchdiskutiert, bis man einen gemeinsamen Nenner gefunden hat. Ich habe jetzt in all den Krisen es nie erlebt, dass bis am Schluss, wie soll ich sagen, gewisse Fraktionen das eine wollten und eine andere Fraktion das andere. Wenn das so wäre, glaube ich, ist das Risiko, dass es scheitert, sehr hoch. Das war jetzt aber in all den Fällen nie der Fall.
Wenn du auf deine ersten Krisen, ich meine, du hast diverse Momente jetzt beschrieben, die man zumindest in gewisser Hinsicht als Krise beschreiben kann, als deine ersten Krisen, die du als Verwaltungsrat erlebt hast, zurückblickst, hast du damals anders reagiert, als du vielleicht heute in der Situation reagieren würdest? Klar, rückblickend ist man immer schlauer, aber vielleicht hast du einen anderen Approach, besser oder schlechter?
Ja, ich glaube, also es spielt sicher die Erfahrung eine grosse Rolle, oder? Und also hoffentlich wird man ein bisschen gescheiter über die Zeit. Und wie soll ich sagen, schöpft vielleicht auch ein gewisses Vertrauen oder kann die Möglichkeit, dass etwas positiv sich entwickelt oder das Risiko, dass es nicht kommt, besser einschätzen als die ersten zwei, drei Mal. Als Anwalt hat man natürlich den großen Vorteil, dass man nicht nur die Erfahrung hat aus vielleicht zwei, drei anderen Verwaltungsratsmandaten, die man hat, sondern man hat vielleicht noch mal 10 oder 20 andere Fälle, wo man als Berater für den Verwaltungsrat agiert hat und dort mit einer Außensicht hat sehen können, wie der Verwaltungsrat damit umgegangen ist. Und ich glaube, das macht an sich jemanden, der eine ähnliche Ausbildung hat wie ein Anwalt, als Verwaltungsrat einigermaßen wertvoll. in der Krise. Er ist dann vielleicht weniger wertvoll, wenn es darum geht, strategische Entscheidungen über Produktentwicklungen etc. zu treffen. Da versteht er typischerweise wenig davon. Aber ich glaube, die Stunde eben von so jemandem, die kommt dann, wenn es aus was für Gründen auch immer sehr kritisch wird, weil es ist einigermaßen wahrscheinlich, dass er zumindest ähnliche Situationen schon erlebt hat. Und ich glaube, viele dieser Situationen, die leben, na, leben ist das falsche Wort, aber die, bei denen ist es wichtig, dass man sagen kann, wir haben das etwas Ähnliches schon einmal überlegt. Das war wegen 1, 2, 3 nicht ganz gleich, aber dort hat man das gemacht. Das hat super geklappt, das andere nicht. Und ich glaube, diese Sorte Meinungsäußerung, die hilft dann den anderen Kollegen im Verwaltungsrat auch zu einer Entscheidung zu kommen.
Also man in einer großen Unsicherheit, oder? Und kann durch die Erfahrung etwas Sicherheit in diese Unsicherheit bringen, oder? Mhm.
Das glaube ich wirklich. Und es ist wirklich auch so, dass was die Leute am meisten, oder in meiner Erfahrung zumindest, sehr oft überzeugende Argumente ist, eben wie man auf konkrete andere Fälle verweisen kann. Die können durchaus in einer anderen Industrie sein, aus einer anderen Zeit, mit anderen Leuten selbstverständlich. Aber ich glaube, dass sich ausrichten an Beispielfällen, was wir ja als Anwälte eigentlich dauernd trainieren, mhm, das ist eine ziemlich gute Art, an Probleme heranzugehen.
Mhm. Und würdest du sagen, dass die Dynamiken in einem Verwaltungsrat jetzt anders sind, als wenn du anwaltlich beratend involviert bist? Du hast beispielsweise erzählt, du warst bei Sulzer Medica zuerst als Anwalt involviert, später kamst du in den Verwaltungsrat. Mich würde interessieren, wie sind die Dynamiken innerhalb eines Verwaltungsrats gerade im Vergleich zur externen Beratung?
Ja, es gibt schon einen Unterschied, oder? Weil natürlich als externer Berater hast du letztlich einfach weniger Verantwortung, oder? Jetzt spreche ich nicht mal unbedingt von der juristischen Verantwortung im Sinn von Verantwortlichkeitsklagen etc., aber das Risiko, dass du eine schlaflose Nacht hast, ist ehrlich gesagt grösser, wenn du im VR sitzt, als wenn du als Anwalt tätig wirst. Einfach weil, ja, oder es gilt dann, was du sagst, und als Anwalt sagst du vielleicht eher, man könnte A oder B machen, und die besseren Anwälte sagen dann vielleicht noch, und wenn ich euch wäre, würde ich A machen. Aber ehrlich gesagt, sehr viele Anwälte machen das nicht. Die sagen einfach A oder B, und dann sagen sie, und das C wäre auch noch möglich, oder?
Wenn du jetzt aus diesen Krisensituationen gehst, was sind die größten Fehler, die man macht, und was sind die wichtigsten Dinge, die man unbedingt tun sollte? Du hast bereits erwähnt, oder, dass man sich gemeinsam findet. Was sind so typische große Fehler, die passieren, die du gesehen hast, solchen Situationen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist sicher, dass man jetzt, soll ich sagen, sich etwas Zeit gibt, und die Zeit hat man in aller Regel. Ja. Also auch wenn es vielleicht vom Schiff aus nicht so aussieht, aber man hat immer mehr Zeit, als man meint. Mhm. Selbstverständlich muss man, aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit und den Rhythmus, mit dem man das Problem anpassen, aber im Schnitt hat man Zeit, und man sollte zuerst die Situation analysieren und dann eben auch die Möglichkeiten, die man hat, und die Pros und Cons beziehungsweise Chancen und Risiken versuchen abzuschätzen. Was dann jeweils ein Problem ist, ist, dass es Leute gibt in jedem Gremium, aber natürlich und gerade natürlich auch in einem Verwaltungsrat, die mit Unsicherheit schlecht umgehen können. Sie haben Mühe zu sagen, okay, wir werden nicht genau wissen, was die Konsequenzen sind, aber die Lösung scheint besser als die andere Lösung. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man die Leute dorthin bringt.
Dass man entscheidet.
Genau, weil sonst, wenn man sagt, ja, man kann fast in jeder Problematik sagen, ja, jetzt müssen wir das noch untersuchen und dort noch einen Experten befragen oder einen Berater anstellen. Das muss man, ich glaube, das ist das größte Problem, das man findet in der Praxis.
Mhm. Ist das deiner Meinung nach Typenfrage, Menschfrage, ob man das kann oder kann man das erlernen? Fiel dir das anfangs schwerer als später oder war das immer schon eine Sache, die dir lag?
Also es gibt hundertprozentig ganz verschiedene Typen, oder, die verschieden drangehen, und komme ein bisschen auf das zurück, was ich vorhin sagte, oder? Man hat man hat als Anwalt dann, wo man eben dabei vielleicht wie Entscheidungen gefasst worden sind in anderen Situationen, man hat einfach ein bisschen mehr Erfahrung, das ist ein Riesenvorteil. Man hat vielleicht auch sonst irgendwo zu entscheiden gelernt. In meiner Zeit war das noch im Militär. Da hat man tausendmal einen Befehl machen müssen. Und man hat gelernt über die Zeit, dass man sehr oft nicht wahnsinnig viel wusste. Aber man hat den Entscheid gefällt, man hat den dann oft analysiert bekommen oder gemeinsam mit den Kollegen analysiert. Und diese Sorte Übung war extrem hilfreich in meiner Karriere. Ja.
Also das Militär hat doch manchmal einen guten Nutzen. Vielleicht noch interessant, kennst du das Schulbeispiel von Apollo 13 für Entscheiden unter Unsicherheit?
Nein, das kenne ich nicht.
Apollo 13 ist ja quasi Houston, we have a problem. Das ist diese Geschichte. Apollo 13 ist da ein Schulbeispiel für Entscheidungen in Unsicherheit unter Zeitdruck. Eben, was schon noch interessant ist, eben Apollo 13, am 13. April ist es gestartet. Und es gibt Legenden, die sagen, 13.13 Uhr ist das gestartet, stimmt aber nicht. Aber so gibt es einfach diese Legendenbildung. Und dort war das Problem, dass, das ist eigentlich eine kleine Sache mit dem CO2-Filter, und das war dann eine Panne, aber die Panne war so, dass wirklich das CO2 sich gefüllt hat, und sie hatten von wegen keine Zeit, sie hatten wirklich sehr begrenzte Zeit, wo sie noch überleben würden. Und dann mussten sie in dieser höchsten Drucksituation völlig neuartige Lösungen finden, weil man das nicht bedacht hat. Und dann haben sie zum Beispiel anstatt einem CO2-Filter haben sie so Plastiksäcke genommen und auf drüber gestülpt und haben zum Beispiel ein Protokoll erfunden, wie man alles runterfährt und neu bootet. Das hat es noch gar nicht gegeben, schon innerhalb von kürzester Zeit. Und das wird so als Schulbeispiel angeschaut, wie man quasi in Unsicherheit entscheiden kann. Und das Entscheidende ist genau, was du gesagt hast, oder? Die perfekte Lösung gibt es in dem Sinne nicht, sicher nicht in diesem kurzen Zeitraum, aber muss versuchen, einfach zu entscheiden, weil entscheiden ist wichtig, oder? Weil du nichts machst, dann werden sie sowieso sterben. Und eben auch, dass jeder bereit war, einfach mal Ideen zu geben, oder? Auch wenn sie vielleicht dumme Ideen waren. Und das wird wirklich so als Beispiel gesehen, wie man es schafft, unter Druck kreativ und gut zu entscheiden. Also vielleicht noch interessant, wer das mal nachlesen will, das ist eine spannende Episode.
Ja, Rolf, wollen wir, du bist ja auch ein renommierter M&A-Anwalt natürlich, wenn wir nun vielleicht von der Krise hin zu eher geplanteren, aber deswegen nicht weniger anspruchsvollen Situationen wechseln, nämlich Transaktionen. Kannst du uns eine solche Situation schildern, in welcher du vielleicht als Anwalt, vielleicht als Verwaltungsrat involviert warst, und wie du diese erlebt hast?
Gut, das neueste Beispiel ist natürlich, Joel, du hast es angetönt, Credit Suisse, oder? Das war, kann vielleicht teilweise jetzt ein bisschen darlegen, was wir ausgeführt haben. Dort gab es eine Vorbereitung, also, wie soll ich sagen, die CO2-Filter, die waren irgendwie bereit. aber es kam am Schluss trotzdem ganz anders, oder? Also die Geschwindigkeit, mit der das sich dann abgespielt hat, die hat jeden überrascht. Mhm. Und in dem Sinn war die Vorbereitung dann vielleicht doch wieder nur so halb so gut. Ich nehme ein Beispiel, das vielleicht ja auch etwas aufnimmt. Eben, man muss Lösungen unter Zeitdruck finden. Und die Lösung kommt dann vielleicht von ganz unerwarteter Seite. Und ich kann das vielleicht an einem Beispiel ausführen. Oder? Also eben die Geschwindigkeit war absolut überraschend. Und wir waren einigermaßen vorbereitet, dass die Struktur, das zu machen, eine Fusion sein müsste. Die gingen eigentlich von einer Verhandlung von Due Diligence von 2-3 Wochen aus. Eben im Rückblick völlig verkehrt, aber das war die Planung. Und die Geschwindigkeit hat dann auch gezeigt, dass es extrem wichtig war, das Vertrauen im Markt so schnell wie möglich wieder irgendwie herzustellen. Und jetzt als Anwalt, oder, merkst du natürlich schnell, du musst bei einer Fusion, brauchst du Generalversammlungen von beiden Seiten. Lustigerweise waren wir eigentlich eher der Ansicht, dass die UBS-Aktionäre das Problem sein würden, weil Die mussten ja eine Gesellschaft übernehmen, deren Risiken weitestgehend nicht so sauber abschätzbar waren. Und wir haben dann auch über Nacht geplant, wie das auf der Zeitachse sein könnte. Man hatte das Problem noch von US-Listings, dass die verlängert die Zeitachse. Und wir mussten dann zurückmelden, dass ich glaube nicht, dass die Fusion der richtige Weg ist, um das Vertrauen zu schaffen. Weil selbst wenn wir jetzt über das Wochenende eine Fusion ankündigen können, dann bleibt die Unsicherheit bis die Aktionäre der CS, da haben wir gedacht, die werden schon Ja sagen, die müssen ja froh sein, wenn sie noch ein paar Franken bekommen. Aber für der UBS, dass die Ja sagen würden. Und die Rückmeldung war, wir müssen etwas anderes machen. Wir haben dann einen Plan B gemacht, der ist sogar im PUC-Report etwas beschrieben. Aber am Schluss kommt dann die Lösung, etwas, das ich gar nicht, das ich gar nicht gedacht hatte. Ich kann mich auch gut erinnern, wie ein Vertreter der UBS zu mir kam und sagt, Vater, jetzt werde doch mal ein bisschen kreativ. Ja. Stell dir doch vor, es wird einfach das Gesetz geändert. Und so, also ich will damit nur sagen, manchmal kommt dann die Lösung von einigermaßen unerwartet, das war durch die Lösung, ja. Es gab dann einfach keine GV mehr. Und das Problem, dieses Problem war dann weg.
Ja.
Es gab da genug andere, ja.
Das ist wirklich, ja, auch wahr. Aber das ist natürlich wahnsinnig interessant, oder? Dass man manchmal ein Problem nicht löst, indem man es quasi mit herkömmlichen Lösungen anschaut, sondern ein bisschen outside of the box denken muss. Etwas, wo du ja schon durchaus berühmt dafür bist. Eigentlich zu diesem Thema der Findung eines guten Entscheides, oder? Gerade bei all diesen Transaktionen und bei all diesen Krisensituationen ist das ja meistens vorher auch bei einer Übernahme nicht so ideal bei einem Verwaltungsrat oder zumindest in dem Management gelaufen. Wie kann man quasi schauen, dass man möglichst eine möglichst gute, also die Entscheidungsfindung hat? Wie kann man das sicherstellen? Oder dass man quasi, bevor es schon schlimm ist, eigentlich, dass man einen gut funktionierenden Verwaltungsrat hat?
Ja, also es ist oft so. Also ich nehme jetzt vielleicht einfach einen Fall aus einer Frage raus. Eben, also wie du sagst, sehr oft geht eine Transaktion letztlich eine, aus was für Gründen auch immer, schlechte Performance voraus. Das kann sein, weil man Fehler gemacht hat. Das kann sein, weil sich der Markt in eine andere Richtung bewegt. Das kann sein, dass es plötzlich Wettbewerber gibt, die viel besser sind oder was auch immer. Ich glaube, die meisten Probleme sind dann aber schon dort zu verorten, dass irgendwie das Management und der Verwaltungsrat nicht auf der gleichen Schiene sind. Ja, selbstverständlich, eben wenn es schlecht geht, dann hat man ja irgendwo auch eine Komponente eines Schwarz-Peter-Spiels mit dabei, wer jetzt da wessen Schuld es ist. Es ist wahrscheinlich, ehrlich gesagt, schon öfter so, dass das Management aus was für Gründen auch immer versagt ist. Ist vielleicht ein Wort, das zu viel einer Schuldkomponente beinhaltet, aber einfach, dass die nicht ganz geschnallt haben, wie man das lösen könnte. Und die Frage ist dann, aus Sicht des Verwaltungsrats vor allem, wie kriegen wir das Ganze jetzt wieder auf die Schiene, oder? Haben wir das richtige Personal für die Lösung der gegenwärtigen Krise? Müssen wir von extern neue holen? Gibt es intern andere Varianten? Also so habe ich das eigentlich primär erlebt. Oder? Dass man versucht, die Richtung zu ändern, das kann man typischerweise nicht um 180 Grad machen. Das ist auch ganz selten angezeigt. Aber dass man versucht, die Richtung zu ändern, manchmal mit dem bestehenden Personal, öfters mit neuem Personal. Aber das ist ja letztlich überall ein bisschen so. Das ist das Gleiche, wie wenn ein Fußballclub 10-mal verliert nacheinander. Dann muss man auch irgendetwas ändern. Man ändert dann eher den Trainer jeweils als den Flügelstürmer, oder? Aber irgendwo muss man ansetzen, oder?
Würdest du sagen, dass das die Hauptfunktion des Verwaltungsrats ist, dass er, wenn es nicht gut läuft, korrigieren muss? Dass das eigentlich wirklich der Mehrwert ist des Verwaltungsrats?
Also ich glaube, die heiligste Pflicht des Verwaltungsrates ist, den richtigen CEO zu haben.
Ja.
Und das ist natürlich eine dauernde Herausforderung, das zu haben. Es ist, die Herausforderung wird nicht einfacher dadurch, dass der CEO natürlich viel mehr weiß vom Geschäft als der Verwaltungsrat. Man muss sich als Verwaltungsrat auch immer etwas bewusst sein, dass die Information einigermaßen gefiltert zum Verwaltungsrat hochkommt. Mhm. Aber das ist, glaube ich, die heiligste Pflicht. Wenn man das richtige Führungsteam zusammen hat, dann hat man 80% der Arbeit gemacht, vielleicht sogar 90%. Aber eben das andauernde, wie soll ich sagen, ja, kontrollieren, tönt jetzt ein bisschen komisch. Aber das sich versichern, dass man das richtige Team zusammen hat, das ist einigermaßen anspruchsvoll. Da gibt es x Sachen, die ich auch in Krisen und anderen Situationen erlebt habe. Oder man muss als Verwaltungsrat dann auch irgendwie die Stimmung aufnehmen können aus dem Unternehmen. Der CEO sagt einem relativ selten, es läuft nicht gut. Es
läuft immer gut, oder?
Genau, oder er wird sagen, es läuft zwar schlecht, aber das sind wegen externen Umständen. Es ist intern ist alles super, oder?
Oder der Vorgänger-CEO, ja.
Das ist auch noch ein Beispiel, oder? Und da muss man, ja, also wie soll ich sagen, das sind teilweise einigermaßen simple Sachen, aber man muss einfach ein Verhältnis auch schaffen, dass vielleicht zwei Führungsebenen darunter irgendeine Kommunikationsmöglichkeit hinauf zum VR besteht. Ich spreche jetzt nicht von irgendwie riesen Whistleblower-Übungen, aber dass man ein Verhältnis hat, wo man miteinander spricht. Wo ich VRP war, habe ich immer organisiert und ich habe mal einen Fall erlebt, wo, als ich noch normales Mitglied war, das mich geprägt hat, da hat das Verhalten eines CEOs in einer Beiz in Madrid, einer Beiz eigentlich, aber man hat sehr gut gegessen, was war eine Beiz. Und das Verhalten des CEOs war gegenüber dem Servierpersonal war derart abartig schlecht, dass ich mindestens drei Leute der sechs, die am Tisch sagen, wie kann dieser Mensch, der Leute so behandelt, wie kann der intern das Unternehmen führen? Und das hat in jedem Fall dann einen Prozess ausgelöst, der hat nach etwa 8 Wochen oder so ähnlich zur Ablösung des CEOs geführt. Und das hat mich dann später immer dazu geführt, aber ich muss, wenn ich als VRP das Sagen habe, eben was wir machen, dann ist vielleicht der gemeinsame Besuch einer Beiz gar nicht das Schlechteste, was man machen kann.
Ja, das ist super interessant. Ich habe ja dissertiert zum Thema, welche Informationen der Verwaltungsrat haben muss, damit er sich nicht haftbar macht und auch wie er damit umgehen kann, dass die Informationen eben gefiltert sind. Und einer der Lösungsansätze, die ich quasi vorgeschlagen habe, ist, dass man auch genügend unabhängige Informationen hat, so dass quasi der CEO den Anreiz hat, dich richtig zu informieren, weil er das Gefühl hat, wenn er dir die ganze Zeit Märchen auftischt, merkst du es, oder? Und dass du so auch das Vertrauensverhältnis aber eigentlich beibehaltst, indem du das institutionalisiert machst, oder? Also zum Beispiel, indem du immer wieder mal essen gehst mit ihm, aber dass du quasi, dass es nicht wie ein Misstrauensvotum ist, sondern dass es einfach normal ist, oder?
Ja, genau, also wenn du sagst, jetzt als größte Idee in meiner Führungsgeschichte habe ich jetzt die Idee, dass wir gemeinsam in die Beiz gehen, dann klappt das natürlich nicht.
Nein, klar.
Und du musst eben, wie du sagst, du musst dieses Umfeld schaffen, oder?
Ja. Und wie machst du das? Oder du hast gesagt, die heiligste Pflicht ist, den richtigen CEO zu haben und man muss sich da auch immer wieder hinterfragen. Wie schaffst du es dann, ein Vertrauensverhältnis mit dem CEO aufzubauen, wenn du eigentlich trotzdem die ganze Zeit evaluierst, ob er eigentlich noch der richtige Mann ist? Oder wie das ist ja etwas ein Widerspruch, oder?
Jawohl, also gut, ich glaube, sehr gut, dass du den Punkt so bringst. Also selbstverständlich muss am Anfang Vertrauen geschaffen werden, oder? Und, aber ich glaube, dass wenn das wirklich gelingt, dann weiß der CEO auch eben, dass du diese sozusagen Kehrseite in der ganzen Übung auch drin hast, oder? Aber es gibt auch eine Komponente, die wir noch nicht erwähnt haben, die aber wichtig ist, oder? Der CEO hat ja unter anderem das Problem, dass er mit gar niemandem über seine Probleme sprechen kann, außer mit dem VRP. Vielleicht mit dem Gesamtverwaltungsrat noch. Und ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Und obwohl man als VRP jetzt zum Beispiel, also zumindest in den Fällen, wo ich das war, habe ich selbstverständlich vom Geschäft viel weniger verstanden als der CEO. Der hat mehr einfach jemanden gesucht, mit dem er sprechen kann. Hätte schätzungsweise auch zu einem Psychologen gehen können, hätte dann vielleicht in anderen Bereichen viel mehr profitiert als vom Gespräch mit mir. Aber was ich bringen konnte, ich glaube, wo es gelungen ist, ist, dass ich sagen konnte, los, eben, also, das musst du am Schluss selber wissen, du bist näher am Geschäft, aber ich habe schon in der Gesellschaft X oder Y ähnliche Probleme gesehen, dort ist man sie so angegangen. Und dann ist vielleicht das kam gut raus, das andere schlecht. Und das gibt ihm dann wieder, wie soll ich sagen, Anstöße, um das Ganze zu überlegen. Das sucht er nämlich. Das muss er suchen.
Ja.
Er kann eben relativ schlecht zu seinen Untergebenen suchen und gehen und sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Das liegt irgendwie nicht drin. Aber mit dem VRP, wenn er ein gutes Verhältnis hat, geht das. Selbstverständlich wird er wissen, ja, dass der VR vielleicht sagt, du, ist das der Richtige, wenn der so Zweifel hat.
Genau,
aber
ja.
Das sind einfach Sachen, die irgendwie, aber ich glaube, die in der Regel auch stimmen, oder?
Ja.
Es kommt dann sicher auch noch, es spielt eine rechte Rolle, der VRP hat hier wirklich eine andere Rolle zu einem rechten Ausmaß als die anderen Mitglieder. Es spielt sicher auch eine Rolle, ob der VRP nachher kam. Also als der CEO vielleicht schon fest im Sattel war oder ob es umgekehrt war. Das spielt eindeutig auch eine Rolle. Es ist einfach schwieriger. Es ist einfacher für den VRP, das Verhältnis zu schaffen, wenn er den CEO auch reingeholt hat.
Ja, also das ist auch sehr interessant. Aber wieder dieses Muster, das du vorhin gesagt hast, Erfahrung bringt Sicherheit in unsichere Situationen, oder?
Genau.
Ist, glaube ich, ein spannendes Leitmotiv.
Wobei natürlich auch dann die Frage ist, wie schafft man das, wenn man noch nicht die Erfahrung hat, wie hast du das eingangs geschafft, als du neu in diese Rollen gekommen bist? Und für mich, aber ich möchte dir keine Worte in den Mund legen, aber es klingt so, als wäre gerade auch die Rolle ganz konkret als VRP eine, wo ein gewisses Maß an Menschenkenntnis und Empathie sehr wichtig ist.
Also ich glaube, es ist dann wirklich, in meinem Fall war es so, also ich war schätzungsweise etwa schon 20 Jahre, also von meinem ersten Eintritt in einen Verwaltungsrat bis das erste Mal, als ich VRP war, waren mindestens 20 Jahre dazwischen. Und es war dann eben, wie gesagt, nicht nur ein VRP, sondern ein paar. Und dann eben noch zusätzlich die Arbeit als Anwalt, wo man dann vielleicht durchaus auch etwas mehr mit dem VRP zu tun hat, als mit anderen Mitgliedern des Verwaltungsrats. Also es war eine keine Ahnung, oder? Es waren einfach x Situationen waren schon da. Und von dort her meine ich jetzt, ist eine Gesellschaft sicher gut beraten, wenn der VRP, wie soll ich jetzt sagen, eine gewisse Gravitas hat, was sich ja typischerweise auch in Körperfülle ausdrückt, aber, aber es sollte einfach nicht ein 30-Jähriger sein, glaube ich.
Ja, Gravitas kommt ja von Gewicht, oder? Genau.
Jetzt haben wir von der Erfahrung gesprochen und was du auch empfehlen würdest, wen man da eher als einen VRP einsetzen sollte. Eine andere für ein Unternehmen, gerade für uns Juristen und Anwälte, wichtige Funktion in einem Unternehmen ist natürlich auch die des General Counsels. Hast du Empfehlungen für General Counsels und vielleicht auch Anwälte aus der Sicht eines Verwaltungsratsmitglieds oder VRPs? Was macht einen guten General Counsel aus?
Ich hole vielleicht ein bisschen aus in der Antwort und möchte auch das noch mal kurz aufnehmen, was wir vorhin besprochen haben, dass die Notwendigkeit aus dem Unternehmen zu lernen. Und ich glaube, dort ist eine sehr gute Ausrichtung, die ich bei sehr, sehr vielen Verwaltungsräten erlebt habe, dass man nämlich so eine Art ein Götti-System macht. Also wenn jemand mit einer rechtlichen Ausbildung im VR ist, sollte er ein bisschen die Gotte oder die Götti des General Counsel sein. Das führt dazu, dass vom VR aus gesehen wird, ob das wirklich der oder die Richtige ist. Es führt dazu, dass Information einfacher fließt. Und man kann aus Sicht des Verwaltungsrates, vielleicht eben aus Erfahrung auch, den General Counsel etwas anleiten, dass seine Ausführungen so sind, dass sie vom Verwaltungsrat verstanden werden. Also glaube ich, das wäre ein einigermaßen ideales Setting, wenn man das hinkriegt, was aber, wie gesagt, an vielen Orten so abläuft. Und dann glaube ich, und jetzt komme ich zur Beantwortung der Frage, oder das Ziel muss eigentlich so sein, dass der General Counsel aus seiner Warte mit seinem typischerweise wieder viel besseren Kenntnis der Rechtsprobleme, die das Unternehmen hat, einen Input zugunsten der Geschäftsleitung auf der einen, aber auch für den Verwaltungsrat auf der anderen Seite bringt, die aber verständlich ist für den Empfänger. Das ist etwas, woran es oft etwas harzt, dass die Ausführungen sehr juristisch-technisch sind und so mit der Zeit merkt man, dass eigentlich die meisten Leute, die nicht selbst Juristen sind, nach etwa 3 Minuten abhängen, oder wenn es dann sehr juristisch-technisch ist. Und derjenige, der spricht, der merkt das dann meistens nicht und das kommt auch selten gut, oder?
Ja.
Also das ist so als Einleitung zu diesem Thema. Ja.
Also wir haben ja auch, also ich hatte ja auch schon das Glück, verschiedene Sachen mit dir zusammen zu machen, verschiedene Arbeiten zu machen. Und ich glaube, das ist ja etwas, was dich stark auszeichnet, oder dass du quasi, wenn ein komplexes Problem ist, innerhalb schnellster Frist zum Punkt kommen kannst und das auch so schildern, dass ein VR verstehen kann. Was sind Eigenschaften oder Fähigkeiten, die du schätzt bei anderen Anwälten, wo du sagst, hey, das finde ich wirklich toll, wenn das ein Anwalt hat, mit dem arbeite ich dann gerne zusammen?
Ich glaube, wichtig ist, dass die Leute einigermaßen schnell reagieren, oder? Und das Schlimmste ist ja meistens, wenn man ewig lang erklären muss. Das ist die eine Problematik, die andere. Und die gibt es selbstverständlich auf beiden Seiten des Tisches, ist die sich eher so ein bisschen als Primadonna in der ganzen Übung sehen. Mhm. Die sind auch selten wirklich Treiber für eine gute Lösung.
Mhm.
Aber sonst, ich glaube, technisches Wissen ist wichtig, aber was natürlich immer, jetzt spreche ich wieder als der Anwalt im Verwaltungsrat oder der Berater, was immer ganz wichtig ist, jetzt komme ich wieder auf den General Counsel, oder er muss das industriespezifische Know-how bringen. Mhm. Das hat man einfach nicht als Externer.
Mhm. Mhm.
Das, was wir jetzt schon ein, zwei Mal ein bisschen angetönt haben, man hat vielleicht Erfahrungswerte aus anderen Bereichen. Was weiß ich, eben, wenn wir vorher sagen, Produktionsfehler im Medtech-Unternehmen, wenn jemand aus der Autoindustrie kommt, wie in deinem Beispiel vorher mit dem Fopin, da kennt er auch analoge Fälle. Mhm. Und dann ist es oft sehr zielführend. Man kann den Anwesenden so anhand von analogen Beispielen oder denen das Problem näher bringen. Ich glaube, das befruchtet die Diskussion immer und dann eben auch verbessert die Entscheidfindung.
Mm. Also würdest du sagen, also wenn wir vorhin, weißt du, bei diesem Leitmotiv waren, Erfahrung als Unsicherheit, dann braucht man aber noch die Übersetzungsfähigkeit, zum Beispiel vom General Counsel, der sagt, okay, diese Erfahrung, die du da bringst, ist für meine Branche, macht die Sinn oder nicht Sinn oder ist anders zu sehen, oder? Das ist quasi nochmal eine zusätzliche Brückenkopffunktion, würdest du das so sehen?
Absolut, oder? Und selbstverständlich ist das nicht immer so, oder? Aber es ist sehr oft befruchtend, wenn man sagt, das mag mit euren Problematiken wenig zu tun haben, aber eben in der Industrie hat man das schon das erlebt, hat man dieses gemacht. Und wenn die Leute aufnahmefähig sind, eben sei es der General Counsel, sei es der CEO oder wer auch immer, dann befruchtet das einfach die ganze Übung.
Mhm. Mhm. Gibt es auch Situationen, wo halt einfach eine gewisse Persönlichkeit, du hast Primadonna angesprochen, im Weg steht, um gewisse Punkte einfach auch konstruktiv zu besprechen? Und wie kann man in einer solchen Situation mit den entsprechenden Personen umgehen? Hast du da schon etwas in die Richtung erlebt?
Also was natürlich immer mal wieder vorkommt, eigentlich egal auf welcher Stufe, das kann der General Counsel sein, das kann aber auch der CEO oder der CFO sein oder sonst irgendjemand, ist, wenn das Verhalten im konkreten Problemfall, wie soll ich sagen, nicht primär durch die Lösung diktiert wird, sondern durch den Wunsch von allfälligem eigenen Mitwirken in der Schaffung des Problems abzulenken. Das gibt's ehrlich gesagt viel mehr, als man es wahrscheinlich denken würde von außen. Und da kann man dann je nach Stimmung in der Übung, je nach Klarheit oder wie das ist, muss man dem dann irgendwie Einhalt gebieten oder sagen, also sorry, jetzt geht's darum, dass nach vorne zu schauen, die Lösung zu finden. Schuldzuweisungen sind sowieso kein Thema im Moment. Und wenn je nötig, kann man das dann, wie soll ich sagen, in einem Postmortem besprechen oder so ähnlich. Aber das ist sicher etwas, das immer wieder vorkommt.
Da hilft dann sicher auch wieder eine gewisse Gravitas, um dem Einhalt zu geben.
Klar, ja, und auch genau und selbstverständlich und wie soll ich sagen, die Erfahrung Also wichtig ist daran eben nicht, glaube ich, insbesondere auch, dass der Empfänger dann der sogenannte, der sozusagen schlechten Nachricht das auch ein bisschen einfacher verarbeiten kann. Genau. Also wenn man einfach sagt, du bist ein Trottel, oder?
Man muss es ja vielleicht auch nicht vor allem machen.
Oder? Genau, das kommt dazu. Ja. Eben darum habe ich einleitend auch etwas von diesem Götti-System gesprochen. Oder? Mhm. Und da haben natürlich die Mitglieder im VR auch eine ganz wichtige Rolle. Oder? Mhm. Ich komme auf die Beispiele zurück, die wir etwas angesprochen haben. Oder jemand, der eben selbst in der Produktion tätig war, der kann ganz anders mit dem Verantwortlichen sprechen, der vielleicht einen Prozess umstellt in einer Fabrik, als jemand, der einen Hintergrund XY hat, oder?
Ja, ich finde das eben recht spannend, oder? Weil eigentlich das Schweizer Modell des Verwaltungsrats ist ja an sich die gemeinsame, also so eine Fiktion der gemeinsamen Willensbildung, oder? Alle wissen alles und dann gibt es dann so ein künstliches Wesen, das dann entscheidet, was aus den gesamten Verwaltungsräten und Rätinnen besteht. Aber oft ist ja auch gerade das Zwiegespräch zu zweit hilfreich, oder? Also zum Beispiel, wenn ich einer Person vor allem widerspreche, oder, ist das für die Person viel schwerer, als wenn man das unter vier Augen macht und so weiter. Ich glaube, da haben wir in gewisser Weise ein bisschen ein Konflikt zwischen gedachter juristischer Anlage und Realität. Würdest du das auch so sehen?
Das glaube ich eindeutig. Es ist mir jetzt noch durch den Kopf gegangen, dir zuhörend, oder? Es ist manchmal auch noch interessant, fragt sich dann sehr oft, A, wie setze ich den Verwaltungsrat zusammen und B, wie siedle ich die Entscheide an, oder innerhalb des Gremiums? Also vom Schiff aus spricht das jetzt etwas gegen Committee Building, oder? Also wenn ich einen breit zusammengesetzten Verwaltungsrat habe, da meine ich jetzt nicht unbedingt, dass es 15 Leute sein müssen, sondern 5, die einfach verschiedenen Background haben, dann spricht eigentlich wenig dafür, dass ich daraus noch Committees bilde, weil ich ja dann das Wissen wieder aufspalte und dann vielleicht das relevante Wissen nicht am Tisch habe. Das ist mir einfach durch den Kopf geschossen, als du das gesagt hast. Also wenn der Verwaltungsrat optimal zusammengesetzt ist und eben vielleicht alle wesentlichen Aspekte eines Unternehmens abdeckt, dann spricht er natürlich viel dafür, dass der Entscheid auch in diesem Gremium gefällt wird. Das heißt absolut nicht, dass es nicht Sinn macht. Was weiß ich, wenn ich Fragen eher, die auf der finanziellen finanzielle Berichterstattung auch Seite liegen, dass dort ein Audit-Committee mit Fachleuten zuständig ist, das ist völlig klar. Aber wenn es um generelle Entscheide geht, spricht das dann eben dieser Erfahrungsschatz viel dafür, dass alle involviert sind in die Entscheidung. Ja. Das spricht dann wiederum sehr oft auch etwas gegen die Vorbereitung im Committee, weil dort die Dynamik im Verwaltungsrat dann sehr oft so ist, auch bedingt letztlich durch die Traktandierung der einzelnen Themen, dass das Committee kurz zusammenfasst, was sie gemacht haben und die Diskussion im Verwaltungsrat dann gar nicht stattfindet.
Ja, klar.
In dem Zusammenhang fällt mir noch auf, dass sich da ja allenfalls auch eine Problematik des Groupthink ergeben könnte. Das ist ein bisschen eine andere Richtung der Bewegung jetzt in dem Gremium, wenn wir sagen, wie verhindert man, dass in einem solchen Gremium oder auch wenn es nicht Committees innerhalb des Gremiums Verwaltungsrat gibt, sondern im Verwaltungsrat, dass nicht eine Person das Wort ergreift und eine Idee hat und alle dann diese Idee grundsätzlich durchwinken, weil sie denken, ich bin froh, hast du eine Idee und Lösung gehabt, ich möchte mich nicht damit befassen. Wie kann man das verhindern, dass man dann einfach so diesem trägen Mitdenken verfällt?
Ja, ich glaube, die probate Möglichkeit ist wirklich, wenn ich mich bemühe, das Gremium einigermaßen breit aufzustellen. Und noch am Anfang meiner Karriere hatte ich irgendwie das Gefühl, dass in gewissen Verwaltungsräten die Meinung herrschte, je mehr CEOs wir drin haben, desto besser ist der VR. Das ist mit Verlaub gesagt einfach Quatsch.
Mm.
Weil eben Leute, die dann vielleicht einen ähnlichen Erfahrungsschatz haben, vielleicht durchaus auch ein entsprechendes Ego, das sie ja brauchen, um die Rolle des CEOs auszufüllen, das hat das Risiko, dass das passiert. Viel, viel mehr, als wenn ich von mir aus jemanden habe, der, was weiß ich, einen eher finanziellen Finanzberichterstattung, aktionärseitigen Ausblick hat, jemand, der die Produkte gut versteht, jemand, der weiß, wie die Konsumenten oder die Kunden dieses Unternehmens agieren. Wenn ich so etwas habe, habe ich einen zumindest guten Ansatzpunkt, dass das nicht passiert.
Ja.
Aber eben, wenn ich einfach meine, ich brauche die Koryphäe X, Y und Z und es müsse jeder CEO gewesen sein, dann glaube ich, ist die Gefahr viel, viel grösser.
Ja, ich glaube, diese ganzen internen auch Machtstrukturen und Reputationsstrukturen, die sollte man nicht unterschätzen, oder? Also zum Beispiel irgendwie, wenn irgendein CEO im VR sagt, hey, ist eine super Idee, dass sich der andere getraut zu sagen, hey, ich verstehe den Business Case nicht einmal, oder? Und damit sich dann aber auch eine Blöße geben würde und so weiter. Mhm. Oder ich glaube, dann ist es vielleicht sogar gut, jetzt mache ich gerade einen Pitch für einen Juristen im VR, der kann dann vielleicht sagen, hey, kannst du mir das erklären? Ich bin da nur ein Jurist. Oder vielleicht kann der dann so die stupid question fragen und den anderen so den Excuse geben, da reinzukommen. Ich weiß nicht.
Ja, das habe ich gesehen. Und das muss gar nicht der Jurist sein. Aber die Juristen können das noch einigermaßen gut, ja. Weil es nimmt ihnen ja niemand wirklich übel, dass sie nichts von, den Trends in dieser Industrie verstehen, oder?
Ja, das ist vielleicht doch noch ein Statement für das.
Ja, allgemein aus verschiedenen Sektoren, oder wie du sagst, weil dann gibt man sich eben nicht die Blöße und man kann dann einfach auch ungeniert fragen, ich verstehe diesen Aspekt noch nicht, weil ich eher aus der Richtung komme. Absolut.
Ja. Wir kommen so langsam gegen Ende. Jetzt kommt eigentlich so ein bisschen eine Legacy-Frage. Also wenn du auf deine Laufbahn zurückblickst, Rolf, hast du spezifische Learnings, die du aus deiner Karriere für dein Leben mitnimmst? Vielleicht so die 2, 3 prägende Learnings, die du dann auch mit uns teilen kannst?
Also ich hatte jetzt das Glück in der Karriere, dass ich in einem Gremium war, das eine schwierige Situation zu meistern hatte, dass man immer irgendwie eine Lösung gefunden hat. Mhm. Die Lösung konnte durchaus darin bestehen, dass man gesagt hat, ich habe angetönt, in welchen Gesellschaften das war. Das war Sulzer Medica, war bei Nobel Biocare auch Präsident. Dass man sagt, vielleicht ist man tatsächlich nicht mehr der beste Owner in dieser Aufstellung, also die Owner sind natürlich die Aktionäre, aber vielleicht müssen wir den Aktionären eine andere Perspektive via einer M&A-Transaktion liefern. Also ich glaube aber eben in dem Sinn, es hat eigentlich am Schluss immer eine Lösung gehabt, die vielleicht nicht allen Leuten gleich gut gefallen hat, aber ich glaube, das führt dann dazu, dass man eigentlich ein optimistischer Mensch ist oder es vielleicht zumindest bleibt, wenn man es mal gewesen ist.
Nach dem Motto, es kommt schon gut.
Ja, genau. Also ich meine damit nicht, jetzt, dass wir einfach mit dem Kopf irgendwo hin oder ohne Kopflos irgendwo hinrennen und sagen, es kommt dann schon irgendwie. Aber dass am Schluss auch die Kraft einer Organisation, die unterschätzt man eher, oder? Also am Schluss, wenn alle wissen, jetzt rennen wir in diese Richtung, da kommt also noch sehr viel, da kommen sehr viele PS auf den Boden am Schluss.
Mhm.
Und das ist eine Art optimistische Lebensansicht, oder? Also wenn man am Schluss gemeinsam sagt, das ist die Lösung, dann habe ich zumindest das Glück in meinem Leben gehabt, dass es immer irgendetwas einigermaßen Konstruktives geht. Noch einmal, längst nicht immer perfekt, aber es hat etwas gebracht am Schluss. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig. Es ist mir nur noch ganz so den Kopf geschossen, oder? Es ist diese Aufgabe als beratender Anwalt in geschäftlichen Sachen, wie wir es jetzt besprochen haben, oder als VR, die ist jetzt, wenn ich den Bogen zurückschlage, auf Juristen ist anders als ein Litigator, der den Prozess entweder gewinnt oder nicht. Mhm. Wenn er ihn gewinnt, ist er in totaler Hochstimmung, und wenn er verliert, dann findet er mal zunächst die Richter doof. Mhm, macht genau. Man auch zu Recht. Aber es ist eine andere Ausrichtung, und ich glaube, diese eher beratende oder eben dann auch entscheidende Funktion in Verwaltungsräten, die ist anders ausgerichtet. Jetzt für mich war das die viel bessere Lösung. Ja. Was die Litigator-Erfahrung.
Hat auch mehr Grautöne, oder?
Genau, ja genau. Eben, es ist nicht black oder white, oder?
Genau. Ja.
Und es muss auch nicht immer die perfekte Lösung sein, so klingt es auch, sondern manchmal muss man die Lösung finden, die eben genügend breit abgestützt ist und auch lebbar ist, oder?
Genau, und du hast natürlich, also wie soll ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen eine Entschuldigung, aber du hast natürlich irgendwo den Vorteil in diesen Bereichen, dass du die Alternativlösung kannst du gar nicht wirklich austesten. Oder? Ja. Also wenn es A oder B war, du hast dann von mir aus B gewählt, eben das ist dann irgendwie, das doch noch eine vernünftige Schlusslösung geben. Es weiß ja niemand, was passiert wäre, wenn du A genommen hättest.
Ist auch ein bisschen ein Nachteil, oder? Also weil im Nachhinein, also du kennst ja nie irgendwie die Counterfactual, oder? Und es kann ja dann sein, dass du eine super Lösung gefunden hast und trotzdem sagen alle ja, das war das Blödste, oder? Und dann kommen irgendwie andere Lösungen, die man aber gar nie getestet hat. Deswegen finde ich noch interessant, oder? Jede Lösung beinhaltet immer auch die Geschichte der Lösung zu erzählen, das Narrativ überzeugend zu erzählen. Ob es dann stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, oder? Aber selbst wenn du eine gute Lösung hast, aber du kannst, dein Narrativ stimmt nicht und die Leute glauben es nicht, dann wird es als schlechte Lösung angeschaut. Eben weil du ja nie einfach beides hast, oder?
Ich meine, dieser Aspekt, den du antönst, der wird immer wichtiger, oder? Es ist natürlich auch alles viel transparenter. Ich habe mal am Anfang meiner Karriere über die Intransparenz kurz etwas gesagt, dass du nicht mal wusstest, wer eine große Anwaltskanzlei ist. Ja. Und das ist natürlich total anders, oder? Und eben das Bedürfnis, den Entscheid zu erläutern, sehr oft einem breiteren Publikum oder auch von mir aus nur schon intern den Mitarbeitern des Unternehmens, das hat gewaltig zugenommen und damit natürlich auch die entsprechenden Anforderungen.
Ja, das finde ich ist ja ein perfektes Beispiel, oder? Du hast zum Beispiel ein Unternehmen, das hat Probleme und du schaffst ihm eine neue Strategie und das führt dazu, dass du relativ viel Mitarbeiter entlassen musst. Und dann kann man entweder sagen, hey, wir haben das Unternehmen gerettet, oder du kannst sagen, hey, ihr habt einfach ganz viele Leute auf die Straße gestellt für nichts, ihr seid irgendwie was. Oder das ist immer die Frage, was sich dann durchsetzt, oder welche Legende quasi.
Ich glaube, gerade auch der Optimismusaspekt ist etwas, was jetzt auch verwandt ist mit der kommenden und vielleicht letzten Frage dieser Folge. Aber hast du vor dem Hintergrund deines ganzen Erfahrungsschatzes, eben wieder zurückblickend, Tipps für junge, aufstrebende Anwältinnen und Anwälte? Oder vielleicht auch, was hättest du beispielsweise gerne schon mit 30 gewusst oder empfohlen bekommen?
Also ich glaube, ein Tipp ist, dass man, wie soll ich sagen, etwas, man muss irgendwann, wenn man Glück hat, dann relativ jung noch, man muss sich auf irgendetwas konzentrieren können. Das ist schwierig. Ich hatte jetzt einfach das Glück, dass ich mich am richtigen Ort konzentriert eben schon diese Habil geschrieben habe. Das war reines Glück. Ich hätte auch, was weiß ich, als ich im Studium war, meinte ich, Staatsrecht sei das Allergrößte auf der Welt, oder? Und das kam dann hoch an eben am ersten Fall, wo ich praktisch mitarbeiten konnte. Und in meiner Karriere habe ich jetzt auch immer wieder Fälle gesehen, wo durchaus neues Business entstanden ist. Eben, der ist eben ein bisschen speziell, weil es sich wirklich sehr, sehr gross entwickelt hat. Kommt vielleicht noch auf etwas zurück. Als ich begann, also eben zurückkomme da mit Israbil unter dem Arm, habe ich mit Rudi Gianni, der ein paar Jahre älter ist als ich, gesprochen, kann mich immer noch gut erinnern, er sich übrigens auch. Er hat mir damals gesagt, das ist zwar hochinteressant, was wir beide da machen, aber es ist völlig brotlos, oder? Es gibt pro Jahr eine Transaktion und das ist es dann. Und den Rest des Jahres musst du anderes machen, oder? Und 10 Jahre später haben Hundertschaften daran gearbeitet. Und das haben wir, glaube ich, in anderen Bereichen durchaus auch immer wieder gesehen. Untersuchungen. Kein Mensch hat etwas von einer Untersuchung gewusst vor 10 Jahren. Mhm. Ja, vor 10 Jahren hat man begonnen, davon zu wissen. Mhm. Aber da muss man, die Frage war nach Tipps vor allem, da muss man einfach offen sein. Mhm. Und etwas Neues hat natürlich den Vorteil, dass die alten typischerweise nicht mehr so wahnsinnig mit herumspielen. Oder? Und ich glaube, ich würde jedem raten, sich zu positionieren, wo so etwas kommt, da kann das etwas werden, aber vielleicht wird es auch nichts. Mhm. Aber das wäre mein Tipp.
Also ich glaube, das finde ich noch spannend, dass mir eigentlich gerade erst jetzt habe ich das realisiert, dass wir, glaube ich, beide ein bisschen zu den Dingen, die wir jetzt machen und, glaube ich, auch mit Herzblut machen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen sind. Oder du mit M&A, ich mit den Untersuchungen. Ja. Ich glaube, generell, man muss etwas auch dann aber am Schopf packen, oder? Ich glaube, es gibt einen gewissen Schicksalsanteil, aber man muss dann auch bereit sein, sich diesen Schuh anzuziehen, oder?
Ja, und am Anfang beinhaltet das dann wirklich viel Arbeit, typischerweise.
Ja, genau, und, das kann man sagen.
Aber der Vorteil, wenn etwas neu ist und am Kommen ist, und vor allem, das ist dann der Vorteil der heutigen Transparenz, oder dass man sich dann sehr schnell bewusst ist, der Herr X oder die Frau Y können das wirklich. Und auch dort spielt die Aussicht des Kunden, spielt Erfahrung wahnsinnig eine starke Rolle. Oder wenn der sagt, jetzt wenn es eben der X schon mal gemacht hat oder die Y, dann haben die einfach eine bessere Ausgangslage, mein Problem zu lösen. Mhm. Die Schönheit natürlich an den Bereichen, in denen wir arbeiten, also Untersuchung M&A, ist, dass letztlich die unterliegenden Fragestellungen extrem breit sind.
Ja, genau.
Im M&A hast du vom Arbeitsrecht über Steuerrecht, über Governance-Fragen, über Vertragsrecht etc. alles. Das ist wirklich ein extrem breites Spektrum. Ich habe das auch immer versucht, den jungen Anwälten, die bei uns begonnen haben, zu vermitteln. Ihr seid da am breitesten.
Ja, bei uns ist genau das Gleiche, oder? Eigentlich ist es auch sehr etwas Ähnliches, oder? Es ist eine spezielle Ausnahmesituation, die man bewältigen muss. Also eine M&A-Transaktion ist das, aber so eine Untersuchung oder ein Compliance-Problem ist das auch, oder? Und automatisch hat das immer sehr viele Facetten, oder? Es gibt unendlich viele Unternehmen, unendlich viele Situationen, die übernommen werden können. Und es gibt aber auch unendlich viele Probleme, von der Liebschaft des CEOs bis zu AML-Problemen, bis zu all diese Dinge. Und ich glaube, wahrscheinlich deswegen finden es vielleicht auch wir deswegen so wahnsinnig spannend, oder?
Das wirklich. Kann ich unterschreiben.
Ja, also herzlichen Dank. Ich finde auch besonders spannend, dass du auch noch gesagt hast, man soll sich auf etwas festlegen, weil du ja eigentlich schon manchmal ein bisschen als Allzweckwaffe gebraucht wirst für ganz viele Probleme. Ich glaube, aus der Spezialisierung erfolgt dann vielleicht manchmal wieder eine Generalität.
Absolut. Ja, vielen Dank, Rolf, auch von meiner Seite, für dieses sehr, sehr interessante und unterhaltsame und wirklich lehrreiche Gespräch. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dich heute im Podcast dabei zu haben und sind uns sicher, dass auch unsere Zuhörerschaft sehr viel mitnehmen konnte aus diesem Gespräch.
Ich danke euch für die Gelegenheit.
Vielen Dank.
Danke, Rolf.
Ja, und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Im Namen des gesamten Podcast-Teams möchte ich mich herzlich für eure bisherige Unterstützung bedanken. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert oder bewertet. Auch sonstige Anregungen, Input oder Themenvorschläge nehmen wir jederzeit sehr gerne entgegen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.